Ganz guten Morgen. Gut seht ihr aus heute Morgen. Ja, von oben sehe ich alle. Wobei, ich fühle mich ein bisschen abgehoben, muss ich so also sagen. Das fand ich nicht so gerne. Boris Eichenberger ist mein Name, bin verheiratet, 3 Kinder, fast 40. Das ist so die magische Grenze, oder, wo es ja 50 zugeht. Also, das ist im September, ich versuche es noch ein bisschen rauszuschieben, ich leite die Vinia Darau. Ich bin verantwortlich für das Masterprogramm im IGW, also bin selber Theologe. Und ich sage das nicht, um anzugehen, sondern die Predigt heute Morgen ist mehr so ein bisschen aus der Erfahrung raus. Und da kann manchmal sein, dass Menschen sagen, das ist alles nur eine Erfahrungstheologie. Und darum möchte ich auch sagen, nein, irgendwo einen Boden hat es schon. Und werden auch Bibelstelle miteinander anschauen heute Morgen. Genau, Theologie ist mir wichtig. Ich bin gerade am Barth lesen. Der, einer von unseren grössten Theologen, den wir hatten im letzten Jahrhundert, der Schweizer. Saffenwil war er, habe ich lange nicht gewusst. Nachher, nachdem er von Deutschland zurückgekommen ist, Professor zu Basel. Ich bin am Emil Brunner lesen, am Pannenberg lesen. Und was mich vor allem beschäftigt, ist die Frage von Ebenbildlichkeit Gottes und in dem Sinn Heilsgeschichte. Aber vor allem nachher auch, was hat das zu mit uns heute? Und vor allem, wie können wir das, was Jesus für uns gemacht hat, raustragen für Menschen, die ihn nicht kennen? Oder anders gesagt, wie können wir Formen von Kirche leben, die für die Menschen von heute überhaupt noch attraktiv ist? Einige von euch nicken. Ja, das ist eine Frage. Ich glaube, wir stehen in einer Zeit, wo vielleicht in 5, 10, 15 Jahren die Formen, die wir heute noch kennen als Kirche, vielleicht gar nicht unbedingt so die Formen sind, wie wir sonst Kirche leben. Weil der Jesus muss irgendwie raus. Der Jesus muss irgendwie raus. Und das ist die Einladung, die ich bekommen habe heute Morgen. Jesus begegnet uns. Das ist so ein bisschen eines von meinen Kernthemen. Und gleichzeitig freue ich mich auch, dass wir heute Morgen nicht nur in einem Kontext Gottesdienst feiern von uns Einzelnen, sondern im Kontext Gottesdienst feiern von der Allianz. Wir haben verschiedene Allianzkirchen, die gelöselt haben, wer darf wo predigen. Und so ist der Joni im Moment in der Vinia Darau und ich bin da und der Lukas ist in der EMK und der Hans-Peter ist in der Heilsarmee. Und ich freue mich da als Ausdruck davon, weil ich glaube, dass wir erst in einem Miteinander den Jesus so können darstellen, wie er soll dargestellt werden in unserer Region. Ich glaube nicht, dass ein Kirche allein lenkt, sondern wir brauchen das Miteinander, den Austausch, die Unterschiedlichkeit. Und ich freue mich immer, wenn ich an euch denke, in der Mino. Meistens, wenn Leute zu unserem Gottesdienst kommen und auf der Suche sind nach einer Kirche, sage ich, gang Minimum noch in die Mino schauen. Minimum gang noch in die Mino schauen. Einfach weil ich bin Fan von euch. Ja. Ich finde wirklich, und einfach auch den Schatz und das Miteinander. Und ich denke, wir könnten doch heute Morgen, bevor wir da wirklich in die Predigt reingehen, einfach noch schnell eine Minute nehmen und für die anderen Kirchen beten und sie einfach segnen. Ist das okay? Jesus, ich danke dir, dass du einfach verschiedene Formen von Kirchen uns schenkst, dass verschiedene Formen in Aarau auch gibt, in all ihrer Unterschiedlichkeit. Und Jesus, ich glaube, dass du, so wie der Oskar Kuhlmann das gesagt hat, jede Kirche so Charisma da reingelegt hast, jeder Kirche eine Schönheit reingelegt hast, etwas von dir reingelegt hast und erst in dem Miteinander die Vielfalt von dir auch sichtbar wird. Und dass wir können eins sein, auch in all unserer Unterschiedlichkeit. Und Jesus, ich bete, dass jede einzelne von unseren Kirchen hier auch noch stärker in die Berufung hineinfindet, noch stärker auch einfach ein Zeugnis ist, was es bedeutet, mit dir unterwegs zu sein. Jesus, ich bete für kräftige Gottesdienste heute Morgen und auch hier heute, Jesus, dass du uns begegnest, dass du uns abholst an dem Ort, wo wir sind, dass du uns hilfst zu sehen, wie du in unserem Leben wirken willst und wie wir mehr Raum für dein Wirken machen können in unserem Leben. Amen. Karl Barth, ich habe ein Zitat mitgenommen von ihm. Ich dachte, das ist ein guter Einstieg. Da heisst es, in seiner Einführung in die evangelische Theologie, wer sich mit der Theologie einlässt, und ich würde sogar sagen, nicht nur mit Theologie, sondern wer sich überhaupt mit Gott einlässt, lässt sich vom ersten Schritt an und bis hin zum letzten mit dem Wunder ein. Mit dem Ereignis der Gegenwart und Wirkung des grundsätzlich und definitiv Inkoordinablen. Was der Barth eigentlich mit dem ausdrücken will, in seiner geschwollenen Art und Weise, ist, hey, wenn du dich mit Gott beschäftigst, dann musst du mit dem Übernatürlichen rechnen. Gott können wir nicht einpacken. Gott können wir wahrnehmen, Gott können wir spüren, Gott können wir erleben, aber wir können ihn nicht in eine Box hineinstecken. Wir können nicht sagen, so und so soll es sein. Und darum, wenn wir heute Morgen darüber reden, dass Jesus uns begegnen soll, dann müssen wir auch Raum lassen, dass er uns teilweise in einer Art und Weise begegnet, wie es vielleicht nicht gerade so angenehm ist. Oder sogar teilweise er uns in Situationen hineinführt, die für uns nicht so angenehm ist, damit er uns eben gerade begegnen kann. Ich meine, viele Christen haben so ein bisschen ein Lebensziel, irgendeine später mal in den Himmel zu kommen. Ja, das habe ich natürlich auch. Ich freue mich auf den Moment, wo wir Jesus von Angesicht zu Angesicht sehen wollen. Aber noch viel mehr habe ich eine Leidenschaft, Jesus da schon zu erleben. Immer wieder zu erleben, wie er reinbricht in meinen Alltag. Und noch viel mehr, dass er reinbricht in den Alltag von den Menschen um mich herum, die ich noch nicht kenne. Vielleicht geht es dir ähnlich. Ich hoffe es. Dass dir ähnlich geht. Vielleicht geht es dir aber auch nicht so. Und dann vermute ich, dass dich die Predigt heute Morgen ein bisschen aufregen wird. Also, wenn du heute Morgen mit einem Lebenskonzept kommst und sagst, eigentlich möchte ich nur ein guter, braver Christ sein, möchte ich einfach nur irgendwann in den Himmel kommen, ich möchte zwar gottgefällig leben, ein bisschen mitschaffen und alles gut, aber einfach mein Leben geordnet lassen, dann ist diese Predigt, und das tut mir leid, nicht ganz das Richtige heute Morgen. Weil ich merke, wenn wir Gott Raum geben wollen in unserem Alltag, dann bringt er unser Leben durcheinander. Weil er hat einen Traum. Und sein Traum, den er hat, ist nicht, dass wir alle irgendeinmal sicher in den Himmel kommen, sondern sein Traum ist, dass dein Reich schon jetzt unter uns anbricht. Ich weiss nicht, wie viele von euch Star Trek kennen. Da gibt es doch so die Situation, wo sie auf den Knopf drücken und sagen, beam me up, Scotty. Jetzt nur wenig nicken, das war ein schlechtes Beispiel. peinlich. Aber vielleicht könnt ihr euch vorstellen, die sind so Krisensituation, sie sind nahe am Tod und Maschen rennen hinten auf irgendeinem Planet und nachher haben sie so ein Ding und dann werden sie vom Scotty wegbeamt. Ja. Und teilweise denkt es mir, wir als Christen leben manchmal so einen Lebenentwurf. Wir sind in Problemen und Herausforderungen und alles und so. Und dann möchten wir gerne auf den Knopf drücken und sagen, Jesus, beam mich ab. Irgendwo weg, wo es heil ist, wo es gut ist. Und manchmal haben wir auch die Vorstellung, dass die Kirche so sein soll, ein heiler Ort, wo alles gut und brav ist. Wo wir irgendwo heile Welt erleben. Und ja, das ist gut und das ist richtig. Und auf die andere Seite merke ich eigentlich, ich persönlich bin ein bisschen unzufrieden. Ich bin unzufrieden, dass wir als Kirche eigentlich in der Schweiz fast nichts mehr zu sagen haben. Ich bin unzufrieden, dass wenn man Statistiken anschaut, wo als die Leute Vertrauen haben und hergehen, wenn sie Probleme haben, nicht die Kirche ist. Mir regt das auf. Mir regt das auf, dass wir zum Beispiel in Aarau fast darum kämpfen müssen, dass wir als Kirche überhaupt noch ernst genommen werden. Kannst du es ausprobieren? Kannst du mal einen Stadtrat einladen in den Gottesdienst und sagen, wir möchten gerne, dass der Anspruch alt ist? Die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr klein, dass er kommt. Das regt mich auf. Das nervt mich. Ein Schweizer, wo geht der her? Zuerst ins Fitnesscenter. Ja, am Sonntagmorgen, das ist der beste Ort, wo du Menschen triffst. Ja, da wird so der neue Kirche, dort wirst du schlechte Gewissen los. Kommst Absolution über, findest ein bisschen Gemeinschaft, kannst etwas Gutes tun. Wo gehen die Menschen in der Schweiz her? Zum Psychologen. Heute nennt sich der Coach. Lebenscoach. Laufbahnberatung. Das ist cool. Brauche ich manchmal auch. Aber wir als Kirche sind nicht der Ort, wo Menschen hergehen. Und das macht mich unzufrieden. Und da frage ich mich schon, wie können wir mehr von Jesus erleben? Da frage ich mich schon, wie kann Jesus in unserem Leben sichtbarer werden? Da frage ich mich schon, wie ist es möglich, dass ich ein Leben führen kann, wo andere Menschen sehen, dass da ein bisschen mehr ist, als einfach nur ein intellektueller Glauben? Und ich bin auf einen Bibeltext gestossen, habe den mit meinen Kindern zusammen angeschaut, und ich nachher das Gefühl hatte, das könnte der Bibeltext sein, der zu uns reden könnte heute Morgen. Ich habe zuerst ein bisschen gekämpft. weil ich denke, da ist es das. Aber ich bin mehr zur Überzeugung gekommen, dass Jesus uns heute Morgen etwas sagen will mit dem Wunder der Brotvermehrung. Also wenn du deine Bibel dabei hast, darfst du gerne Johannes 6 aufschlagen. Versen 1 bis 15. Für alle anderen, die die Bibel daheim gelassen haben, habe ich es noch hier projiziert. Extra klein. Nein, natürlich nicht. Johannes 6, Vers 1 bis 15. Und sind für mich, als ich die Geschichte neu an mich hergekommen habe, ich gemerkt, da sind zwei Sachen drin, die mich herausfordern und mir einen Hinweis geben, wie kann ich Jesus mehr Raum geben in meinem Leben? Wie kann ich bessere Möglichkeiten schaffen, dass der Jesus konkret und real wird in meinem Alltag? Johannes 6, Vers 1 bis 15, da heisst es, einige Zeit später fuhr Jesus mit dem Boot auf die Ostseite des Sees von Galiläa, auch See von Tiberias genannt. Große Menschenmengen folgten ihm dorthin, weil sie die Wunder sahen, die er an den Kranken tat. Er stieg auf einen Berg und setzte sich dort mit seinen Jüngern. Es war kurz vor den Tagen, in denen die Juden ihr Passafest feierten. Als Jesus die Menschenmenge sah, die zu ihm kamen, fragte er Philippus, wie können wir so viel Brot kaufen, dass all diese Leute zu essen bekommen? Jesus wollte ihn mit dieser Frage auf die Probe stellen. Er selbst wusste genau, was er tun wollte. Ein bisschen gemein, oder? Philippus entgegnete, Vers 7, selbst für 200 Denare würde man nicht genug Brot bekommen, um jedem auch nur ein kleines Stück zu geben. Ein anderer Jünger, Andreas, der Bruder von Simon Petrus, sagte zu Jesus, hier ist ein Junge, der hat 5 Gerstenbrote und 2 Fische. Aber was ist das schon für so viele Menschen? Sorgt dafür, dass die Leute sich setzen, befahl Jesus. Der Ort, an dem sie sich befanden, war dicht mit Gras bewachsen. Das ist übrigens der Lieblingsvers von meiner Frau. Sie sagt am immer, wenn wir das lesen, schau mal, wie Jesus bedacht ist auf die kleinen Sachen in unserem Leben, dass so ein Vers in die Bibel hineinkommt. Der Ort, an dem sie sich befanden, war dicht mit Gras bewachsen. Hätte man eigentlich weglassen, oder? Aber ist gleich spannend. Als alle sich gesetzt hatten, die Zahl der Männer belief sich auf etwa 5000, nahm Jesus die Brote, dankte Gott dafür und ließ sie unter die Menge austeilen. Mit den Fischen machte er es genauso und jeder aß so viel er wollte. Als die Leute satt waren, sagte er zu seinen Jüngern, sammelt auf, was übrig geblieben ist, damit nichts verdirbt. Die Jünger sammelten die Resten auf, die von den 5 Gerstenbroten übrig geblieben waren, nachdem alle davon gegessen hatten und füllten 12 Körbe damit. Als die Leute begriffen, was für ein Wunder Jesus getan hatte, sagten sie, das ist wirklich der Prophet, von dem es heißt, dass er in die Welt kommen soll. Jesus wusste, dass sie als nächstes kommen und versuchen würden, ihn mit Gewalt zum König zu machen. Deshalb zog er sich wieder auf den Berg zurück, um allein zu sein. Jesus hat mit seinen Jüngern Welle Zeit verbringen. Und wir sehen da mehrmals in den Evangelien, wir sagen dem auch, das Evangelium-Geheimnis oder das Jüngergeheimnis, wo Jesus wichtig war, mit seinen engsten Freunden Zeit zu verbringen, ihnen Sachen besonders zu erklären. Aber interessanterweise ist eigentlich nicht das, was Wunder ausmacht. Wir sehen am Anfang und am Ende, sie gehen über den See, sie gehen auf den Berg, das war sicher ein bisschen mühsam gewesen. Vielleicht haben sie nicht gerade so Wanderausrüstung gehabt wie wir heute. Es war mühsam gewesen, auf den Berg zu kommen. Und Jesus hat eigentlich mit ihnen eine Zeit allein wollen. Auch ganz am Schluss hat er sich wieder zurückgezogen, dass sie ihn nicht können auf eine Position haben, die es ihm verunmöglichen würde, weiter so auf eine persönliche Art und Weise zu dienen. Aber das ist eigentlich nicht der Punkt, den ich raus will. Weil ich glaube, allein mit Jesus allein zu sein, mit ihm Zeit zu verbringen, Bibel zu lesen, stille Zeit zu machen, Gebet, das ist extrem wichtig. Aber das ist nur eine Dimension, wie wir Gott in unserem Leben können erleben können. Das Haupterleben von Jesus für die Jünger in dieser Geschichte ist eigentlich anders gekommen. Und ich merke, es gibt da zwei Menschengruppen, wo da Jesus in Aktion erlebt hat mit einem wirklich krassen Wunder, wo sich auch zuerst in die Situation hat müssen hineinbegeben. Die Menschenmenge, die ist gekommen, weil sie das Wunder gesehen haben. Das finde ich noch interessant. 5000 Männer. Ja. Sie haben wieder nur die Männer gezählt. Wie viel sind es euch gewesen? Vielleicht 15.000? Vielleicht 20.000? Sie sind gekommen, weil sie vorher ein Wunder gesehen haben. Manchmal frage ich mich, ob die Leute bei uns in die Kirche kommen, weil sie bei uns kein Wunder sehen. Könnte doch sein, oder? Ich bin regelmäßig in Afrika unterwegs. Wir sind gerade Sierra Leone gsi, helfen dort mit, Kirchen zu gründen. Da haben wir so ein Training gemacht, wie man für Menschen beten kann, wie man Heilungen sehen kann. Und nachher sind wir aus den Kirchen raus auf einen Platz gelaufen. Das ist in Grafton in Sierra Leone, in einem Ort, wo wirklich, also, ich bin mich froh, wenn ich wieder gehen kann. Muss ich so sagen. Es ist wirklich herausfordernd. Und bevor als wir überhaupt anfangen konnten beten, sind die Leute schon aus den Häusern rausgestürmt. Und haben gesagt, ihr betet sicher für uns. Ich habe das Problem. Ja, wir haben gar nicht wollen beten. Also mehr weiss sie. Wir haben vor allem wollen, dass die Mitglieder von dieser Kirche, wo wir das Training gemacht haben, beten. Wir sind ein bisschen überfordert gewesen. Jetzt natürlich, wenn du in einem Land bist, wo keine Krankenversicherung hat, wenn du in einem Land bist, wo Zugang zu einem Arzt fast unerschwinglich ist, wenn du in einem Land bist, wo auch von der Kultur her viel offener ist für das Übernatürliche, ist das schon so. Aber auf der anderen Seite frage ich mich manchmal schon, hey, wie viel Raum geben wir in unseren Kirchen? Dass wir überhaupt auch beten, dass etwas Übernatürliches passieren kann. Ich merke bei mir selber, wenn ich Kopfweh habe, ist die Frage, wo ist Kopfwehtablette schneller da, als wer könnte für mich beten? Interessant ist da die Reaktion von Jesus. Jesus ist mit seinen Jüngern auf dem Berg und sie sehen all die Leute, die hier kommen. Und nachher fragt Jesus den Philippus und sagt, hey Philippus, wie könnten wir denen zu essen geben? Und es heisst, dass Jesus eigentlich schon gewusst hat, was er machen will, aber er wollte den Philippus fragen, was er tun will. Und hier sehen wir ein Prinzip aus dem Leben von Jesus, wenn er mit seinen Jüngern umgeht. Nämlich, er hat sie immer wieder in Situationen hineingeführt, wo sie überfordert waren. Er hat sie herausgefordert. Da sehen wir auch an anderen Orten. Hat sie teilweise allein gelassen, hat sie teilweise im Stich gelassen, hat sie teilweise mal machen. Er hat sie Situationen hineingeführt, wo sie einfach einmal überfordert waren. Er hat es nicht einfach gerade von sich aus gemacht. Er hat es nicht einfach allein gemacht. Im Philippus seine Antwort war nachher gewesen, wir müssen irgendwie gehen Essen kaufen. Wo ist der nächste McDonalds? Wo ist der nächste Migrolino? Jesus, haben wir genug Geld? Müssen wir mal den Judas fragen, wie viel wir gesammelt haben? Hoffen, er hat er nicht zu viel rausgenommen für sich selber. Vielleicht längt es für ein paar, aber nein! Der Philippus kommt nachher selber drauf. Für so viel längt es ja nie. Und die natürliche Antwort von Philippus ist eigentlich auch zuvorderst gestanden. Hey, wie hätten wir als Killer reagiert? Wie hättest du reagiert, wenn du in dieser Frage gestanden wärst? Jesus kommt zu dir und sagt, hey, was wollen wir machen? Wenn so Herausforderungen kommen, wie ist unsere typische Reaktion? Ja, weißt du, es passt gerade nicht. Ja, weisst, das ist im Moment gerade ein bisschen unbequem. Ja, weisst, mit Kind in meinem Alter ist es im Moment schon gerade ein bisschen schwierig. Also, das sind am liebsten so die Reaktionen, die ich bekomme. Vielleicht ist es bei euch in der Minute ganz anders. Aber schaut, ich glaube, der erste Hinweis, den die Geschichte uns gibt, ist, wie wir mehr von Jesus erleben können, ist, dass wir uns diesen Herausforderungen ganz bewusst stellen. Und uns immer wieder in Situationen hineinbegeben, wo wir den Jesus eben auch brauchen. Unser Bild von Kirchen ist amigs, Kirchen ist der Ort, wo ich unterstützt werde. Kirchen ist der Ort, wo ich gelehrt werde. Kirchen ist der Ort, wo es positiv ist. Kirchen ist der Ort, wo alles gut ist. Kirchen ist der Ort, wo sie für mich schauen. Kirchen ist der Ort, wo ich Gebet bekomme, wenn ich Gebet brauche. Und wir bauen unser System von Kirchen darauf auf, dass wir eine Dienstleistung geben. Aber überall, wo du eine Dienstleistung gibst, hast du als Volk nachher Konsumenten. Und ich glaube, das Bild von Jesus von Kirchen ist viel mehr missionsorientiert. Eine Gruppe von Menschen, die zusammenkommt, die sich dem Auftrag von Jesus stellt. Und da gehört die Herausforderung dazu. Und wenn wir das falsche Bild von Kirchen haben, als ein Ort, wo wir einfach am Sonntag in Gottesdienst kommen, den Stuhl wärmen und eine nette Predigt hören, und nachher wieder heimkommen, dann sind wir völlig perplex, wenn einmal eine Herausforderung kommt. Hey, könntest du vielleicht noch einmal mitschaffen? Hey, wie sieht es aus? Nächste Woche, wenn wir ins Altersheim gehen und dort helfen, könntest du nicht mitkommen?
Hey, jetzt wollen wir gerne hier einen Kaffee richten unter der Woche. Wir brauchen ein paar Leute, die mithelfen. Wer würde einen Kaffee in einer Kirche? Geht's eigentlich noch?
Die Herausforderung, die die Jünger hier bekommen haben, war noch recht massiv gewesen. Die im Militär waren, wissen das, eine Gruppe von Männern zu dirigieren. Schon nur bei 15, 20, 25 Leuten wird das schwierig. Die Lehrer und Lehrerinnen und Kindergärtner und Kindergärtnerinnen unter euch auch. Und die, die mehr als zwei Kinder haben, wissen das auch. Es ist immer, das erste Kind macht dich zum Vater, das zweite Kind zum Schiedsrichter, das dritte Kind zum Gefängniswärter. Oder? Aber eine grössere Gruppe zu dirigieren, ist ja nicht ganz einfach. Jetzt, was hat Jesus diesen Jüngern für eine Aufgabe gegeben? Sie haben gesagt, schaut, dass die Leute sich lagern, und zwar an Gruppen um 50 Leute. Jetzt nehmen wir mal an, es sind 10'000 gewesen. 10'000 Leute zu dirigieren, dass sie sich lagern an Gruppen, an Orten, wo es viel Gras hat. Struppig, vielleicht noch ein bisschen, weiss nicht was, auf dem Berg. Alle sind gekommen und haben ja möglichst schnell an Jesus dranbleiben. Ist nicht so wie bei uns, wo sich die Reihen von hinten füllen. Die haben möglichst schnell sein. Kannst du dir vorstellen, wie das zugegangen ist? Petrus hat sicher gerade das Kommando übernommen und hat gesagt, ihr dort. Der Thomas ist wahrscheinlich auf die Seite gestanden und hat gedacht, das geht nie. Nein, das geht nie. Jakobus ist wahrscheinlich aufgestanden und hat gesagt, und wenn ihr nicht macht, was ich sage, lasse ich Feuer vom Himmel fallen. Ja, wir wissen nicht, wie lange es gegangen ist. Aber wir sind wahrscheinlich recht herausgefordert gewesen. Aber weißt du, was ich cool finde? Die Jünger haben sich herausgefordert, haben sich immer wieder in diese Situationen hineinbegeben und sie haben nachher hautnah miterlebt, wie ein Wunder passiert ist. Sie hat mit eigenen Augen gesehen, wie sich das Brot vermehrt hat. Ich meine, alle Leute, die da waren, die einfach nur gekommen sind wegen dem Wunder, die haben es gar nicht gesehen. Vielleicht so ein bisschen die Vordersten, wenn es hoch kommt. Aber die ganze Menschenmenge, die hat das Wunder nicht miterlebt. Die haben erst nach dies nach realisiert, dass da wahrscheinlich ein Wunder passiert ist. Die einen haben vielleicht gesagt, ja, leck, haben die ein gutes Lagerhaus gefunden. Die anderen haben vielleicht gedacht, ja, die haben sich gut vorbereitet. Die dritten haben vielleicht gedacht, ja, vielleicht ist gleich etwas Übernatürliches passiert. Aber die einfach nur gekommen sind zum Profitieren, haben zwar das Wunder können schmecken, können sehen, können anschauen, aber haben eigentlich das Wunder nicht miterlebt. Sind nicht hautnah dabei gewesen. Wer sind die das Wunder erleben? Sind die anpacken. Die sich der Herausforderung stellen. Die sich immer wieder in die Situation hineinbegeben und sagen, ich lasse mich herausfordern. Ich gehe aufs Wasser. Ich lasse mich in Situationen hinein, wo, wenn es Jesus nicht tut, stehe ich mit abgesagten Hosen da. Marco, bist du noch da? Ja, komm doch schnell führen. Marco hat einen riesen Fehler gemacht heute Morgen. Erzähl nie in einem Prediger, was du mit Gott erlebst. Vor der Predigt. Marco, ich bin Fan von dir. Trompetenstar, der saure Musik. Du hast den Film Christ in You gesehen und der hat irgendetwas bei dir. Oh, warte, ich muss zuerst das Mikrofon anlassen, sonst hört man den nicht. Jetzt ist es, glaube ich, gut. He? Du hast irgendetwas erlebt in dem Film, der dich recht angetatscht hat. Erzähl mal.
Ja, also mir hat eigentlich schon lange habe ich das Gebet auf dem Herz und ich bin eigentlich ein offener Mensch, ich gehe gerne auf Menschen, aber was mich zurückhaltet, ist wirklich auch mehr Menschenfurcht und einfach, was die Leute von mir denken. Und als ich den Film gesehen habe und wo die Jungs erzählt haben, wie sie zu dem Film gekommen sind, habe ich gedacht, das geht ja eigentlich gar nicht. Wieso haben wir Furcht? Jesus hat selber gesagt, fürchte dich nicht. Und wie kann ich für Gott sein und mich gleichzeitig schämen? Und der hat mich einfach gestärkt und gesagt, eigentlich fürchte dich nicht, Gott ist mit uns. Und der hat schon noch ein bisschen Mut gebraucht, weil ich dachte, wie kann man das machen? Und eigentlich, wir haben das Gebet. Also, man könnte auf die Straße und Leute fragen, ich glaube an Jesus Christus, ich bete gerne, darf ich für sie beten? Ganz einfach. Und das braucht ja auch Mut. Und am Anfang habe ich gedacht, ja, Zara, vielleicht gehe ich auf Zürich. Und, weil, Zara, ich habe ein Geschäft, ein Reisebüro, was ist, wenn mir jemand sieht, ein Kumpf von mir. Und dann habe ich gedacht, wieder, aber Marco, wie kannst du für Gott sein und dich gleichzeitig schämen? Das geht ja gar nicht. Und dann habe ich Leute gefragt, es mitkommen, dafür nicht zu viel, zweite sind wir, sind ein paar Muslime, die Gäste sind, hat er auch spontan mich gefragt, dann sind wir raus. Und das Interessante war, wenn jemand sagt, wenn man fragt wegen dem Gebet und jemand sagt, das ist lieb, nein, danke, dann ist das für mich jetzt keine Entmutigung, weil das ist frei und so soll es sein. Aber dann sind wir auf, im Schlosspark, sind drei Jungs dort gehockt und da haben wir beide das Gefühl gehabt, wir sollen zu ihnen gehen. Das sind drei Albaner gewesen. Und der eine hat, zwei haben Deutsch können, der eine ein bisschen besser und der eine hat nur Italienisch können. Und ich bin auch Italiener, Secondo, und da habe ich mit dem Italienisch geredet und er hat dann ein super Akzent von Treviso, wo ist dort aufgewachsen. Und dann hat der eine, haben wir erzählt, dass wir Jesus Christus glauben, haben sie viel komisch geschaut, oder? Weil sie gesagt, sie glauben an Allah und die und so, und das, man sagt, das ist okay. Und der dritte aber, er ist einfach, er ist so ein flotter Bursche, er ist 10 Monate in der Schweiz, er hat eigentlich fast hervorragend Deutsch, hat einen Job als Logistiker, er ist ein toller Bursch und er hat Fragen gehabt. Und zuletzt haben wir ein Zeugnis geben. Und obwohl er gleich, wenn man gefragt hat, auf dem Betten, hat er gesagt, nicht, weil er hat immer noch pflichtbewusst ist in seinem Allah. Aber er hat Fragen gehabt. Wir sind, glaube ich, wir haben nur 2 Begegnungen gehabt mit ihm. Und wir sind etwa fast eine Stunde dort gewesen. Und die anderen 2, die haben es lustig mit, also die haben geredet, aber die haben das akzeptiert. Und er hat einfach Fragen gehabt. Und der Urs, der mit mir auf der Straße ist, hat auch sein Zeugnis gegeben. Und ich habe ihm erzählt, er soll sich Jesus um Zeichen fragen. Und dann hat er gesagt, ich habe Zeichen bekommen, dann hat er wissen, welche Zeichen. Und das ist irgendwie, das ist einfach schön gewesen.
Was hat das mit dir gemacht?
Mir hat das noch mehr ermutigt. Das ist einfach, jetzt ist eigentlich gedacht, wo wir rennen sind, oh, Allah, jetzt ist das schon, aber Jesus ist schon, kommt ja bei ihnen auch vor. Also, eben, fürchte dich nicht. Es spielt gar keine Rolle. Einfach, Gott ist mit uns. Und Gott hat uns zu denen geführt. Und Gott macht es weiter. Wir müssen uns keine Sorgen machen. Wir sind nachher, er hat gesagt, wegen dem Beten hätte er nicht wollen. Aber wir sind nachher ins Geschäft zu mir und haben gebetet für ihn. Und cool. Das können wir auch machen.
Sehr gut. Und wenn jemand mit dir mitkommen
will? Ja, genau. Das ist auch, wenn jemand mitkommt, leuten wir an. Das ist so ermutigend. Wir selber werden auch ermutigend. Also, Raus kann es auch bestätigen, glaube ich. Und, also, wenn jemand Lust hat, ich bin parat. Also, Frage da. Es ist wirklich ermutigend und man muss es nicht machen als Pflicht, sondern ich bin sicher, es gibt viele Leute und euch, die beten auch gerne. Aber was uns zurückhaltet mit anderen Menschen über Jesus, ist einfach die Menschenfolge, was andere denken. Ja. Und das ist wie ausgeschaltet. Das ist wie ein Wunder. Das ist, wir sind dort und können über Jesus reden und wir müssen nicht Sorgen machen, wer sieht mich und was ist.
Das super. Ist merci vielmals. Geben wir doch einen Marco und auch Murz, einen Applaus und Ermutigung. Mega cool. Die Herausforderung, die ich mir im Moment stelle, ist, das Gebet für Menschen, Menschen einladen, konkret für sie zu beten, aber auch prophetische Worte zu haben. Ich glaube an das Übernatürliche. Ich habe schon so viele so Sachen erlebt. Aber das Spannendste finde ich eigentlich, wenn man jemandem ein prophetisches Wort weitergeben kann, der eigentlich gar nicht glaubt, dass es Gott gibt. Und so begebe ich mich selber immer wieder in Situationen rein, wo ich dann im Nachhinein denke, uff. Weißt du, ich bin im Starbucks gewesen. Ich tue gerne Predigten an Orten vorbereiten, wo Menschen sind. Das macht es ein bisschen nahbar. Das ist nicht die Predigt, sondern die letzte vor 2 Wochen. Bin ich am Samstag im Starbucks gehockt, habe Predigt vorbereitet, bin ich einen Kaffee holen. Und nachher stehe ich so in der Reihe und wenn du so auf den Kaffee wartest, sagst du so, Jesus, hast du noch irgendetwas für irgendjemanden da? Und meistens kommt es nachher ziemlich schnell. Ich habe nachher das Gefühl gehabt, dass der Barista schlecht schläft, Albträume hat, einfach dort herausgefordert ist. Und dann geht es 2-3 Minuten, bis der Kaffee kommt und du überlegst dir, ist es das? Ist es das nicht? Sollst du es sagen? Der Kaffee ist gekommen, ich habe den Kaffee genommen, ich habe Danke gesagt und bin abgehockt. Ich habe mich nicht getraut. Und die Situationen sind normal. Hockt man ab und denkt, oh, was mache ich jetzt? Hat der Predigt weitergeschafft? Hat mir gleich keine Ruhe gelassen. Die haben mir nachher überlegt, was ist jetzt schlimmer? Was ist schlimmer? Ist es schlimmer, dass ich mich blamiere? Oder ist es schlimmer, dass der Mensch eine Gelegenheit verpasst, Jesus persönlich kennenzulernen? Was ist schlimmer? Und ich habe gesagt, eigentlich das Zweite ist schlimmer. Da hocke ich dort und sage, Jesus, gib mir doch noch eine Gelegenheit. Es geht keine 5 Minuten. Und dann kommt der Barista kommen, das zusammen sammeln. Er sagt, jetzt muss ich. Er hat gesagt, hey, sorry, Entschuldigung, ich habe vorher gebetet und habe irgendwie das Gefühl gehabt, du schläfst schlecht und der Schalter, er hätte nicht so gut Deutsch können, aber er hat gesagt, ja, das sei so, er sei recht unter Druck und schlafe nicht gut und so und wieso sei er das wüsste? Er hat gesagt, ja, einfach, ich habe das Gefühl, Gott will ihm das sagen, einfach zum zeigen, dass er ihn kennt und ihn gern hat und dann ist meine nächste Frage immer, hey, darf ich für dich beten? Ja. Und er hat dann gesagt, weisst, ich bin Moslem. Er hat gesagt, das stört mich nicht. Aber er hat gesagt, ja, weisst du, ich bin am Arbeiten und so und Gott nicht. Er hat gesagt, hey, kein Problem, ich bete dir daheim für dich, das ist gut. Aber mein Punkt ist, was spricht dich an, wenn du Marco hörst? Oder von einem Urs? Und was würde für dich heissen, deine Komfortzone zu verlassen? Für den einen heisst es vielleicht einmal neu mitzuarbeiten. Sich dieser Herausforderung zu stellen. Für einen anderen heisst es vielleicht, ganz aktiv einmal am Arbeitsplatz von Jesus zu erzählen. Für einen dritten heisst es, wenn es nächstes Mal den Nachbarn klönt, nicht sagen, ja weisst, das kommt schon gut, sondern sagen, hey, wollen wir gerade zusammen beten? Und ich merke, in diesen Herausforderungen wird Jesus real. Und auch wenn Menschen nachher zum Beispiel sagen, nein, hey, ich will lieber nicht. Ich merke, in den allermeisten Fällen ist es gleich eine positive Begegnung. Weil Menschen merken, dass du den Glauben ernst nimmst. Menschen merken, dass du an Kraft vom Gebet glaubst. Menschen merken, dass Gott für dich ein bisschen eine grössere Rolle spielt, als einfach nur eine philosophische Vermittlung. Und ich bin überzeugt, wenn wir mehr von Jesus erleben wollen, müssen wir immer wieder unsere Komfortzone verlassen. Es gibt noch eine zweite Personengruppe. Und das ist mir eigentlich eine, die hautnah am Wunder dabei war. Wer ist es? Keine Angst, es gibt keinen Nöten. Der kleine Bub. Also, es heisst zwar nicht so, aber ich stelle mir vor, dass Jesus den sicher nicht weggeschickt hat. Weißt du, wie fies wäre da? Hey, er ist sicher nicht der Einzige, der etwas zu essen dabei gehört, aber er ist der Erste. Er ist der Erste, der das mitbekommen hat und gerade gekommen ist mit seinem Lunchpäckchen. Wobei es ein bisschen viel war. Vielleicht von der ganzen Familie die 5 Brot und die 2 Fische genommen hat, so Jesus gekommen ist. Ich glaube, über einen Andreas. Und gekommen ist und gesagt hat, Jesus, vielleicht hilft das. Vielleicht hilft das. Was war die Reaktion von Andreas? Ja, was ist das schon? Was ist das schon? So wenig, schau mal, wie viele es das sind. Hey, ich bin überzeugt, Jesus hat den nicht weggeschickt. Hey, ich bin überzeugt, Jesus hat den mit reingenommen, den kleinen Buben. Hat den nebenan sitzen, hat gesagt, so, jetzt heb du mal das Brot, komm, du mal teilen. Und wahrscheinlich hat der Bub hautnah miterlebt, vielleicht sogar in seinen eigenen Händen, wie sich Brot vermehrt haben und Fisch vermehrt haben. Ich würde sagen, jetzt muss ich schnell nachschauen, dass ich keinen falschen Namen sage. Es war wirklich der Andreas gewesen. Ich würde sagen, Andreas ist Schweizer. Was kann ich schon verändern? Hey, es gibt doch so viele Leute, die können das viel besser. Ich bin doch viel zu jung, viel zu schwach, viel zu ausgelastet, viel zu arm. Nein, das sagen wir nicht. Viel zu beschäftigt, viel zu wenig begabt. Nicht genug gut ausgebildet, zu müde, zu alt, zu dick, zu dünn, zu dumm, zu faul, zu stolz. Und das ist es doch amix. Wir sind stolz. Fixiert auf unsere Sicherheit. Fixiert auf unser Bild. Fixiert darauf, dass wir uns vielleicht würden blamieren. Und häufig lassen wir uns abhalten von dem, dass wir denken, wir können es nicht. Ich glaube, die grösste Ausrede, die wir alle haben, um uns immer wieder Jesus zur Verfügung stellen, ist zu sagen, jemand anderes kann es besser. Ich habe herausgefunden, dass das relativ einfach ist, jemanden zu finden, der es besser kann. In vielen Bereichen, wo ich drinnen arbeite, gibt es so viele Leute, die es besser können als ich. Und vielmals sogar besser könnten als ich, aber es nicht machen. Und ich glaube, Jesus ist nicht an deinen Fähigkeiten interessiert, sondern an deiner Verfügbarkeit. Die Frage ist nicht, was du kannst. Sondern die Frage ist, ob du sagst, da bin ich. Ich glaube, es hat irgendjemand kommen können mit 5 Brot und 2 Fisch. Und Jesus hat es genommen. Hey, lass dich von deiner gefühlten Unfähigkeit nicht abhalten, Jesus zu dienen. Lass dich von deinem eigenen Stolz nicht abhalten, Jesus zu dienen. Dürft ihr noch eine Geschichte erzählen? Zum Abschluss. Ich für mich ist das Übernatürliche so zu einer neuen Herausforderung geworden. Ich habe eigentlich so einen sehr erwecklichen Hintergrund. Wir haben eine Zeit in der Jugendarbeit, das ist vielleicht 15, ja fast 20 Jahre her, wo wir wirklich erweckliche Sachen erlebt haben. Menschen, die zum Glauben kommen, wir sind überall her, wir haben Gebetsnacht gemacht. Wirklich wilde Sachen. Und ich hatte eine Zeit, wo ich von dem wieder ein bisschen distanziert habe. Ich sagte, ja, was bringt das schon? Und das ist doch abstoßend für Menschen, die Jesus nicht kennen. Und in den letzten Jahren merke ich, wie Jesus mich wieder zurückführt. Gerade in die Frage, wie können wir Menschen, die nicht an Jesus glauben, die nicht zu der Kirche gehören, ein Erlebnis mit Jesus ermöglichen. Ich weiss, die intellektuelle Vermittlung und dass der Glaube Sinn macht, ist genauso wichtig. Aber auf der anderen Seite auch, wie können wir Jesus in einer Art und Weise darstellen, dass Menschen das verstehen? Und gerade zulassen, dass wir Räume schaffen, wo in der Not rein Jesus nachher kommt. Mir geht es manchmal so wie der Marco. Komm, wir gehen doch auf Zürich, dort ist es einfacher. Ja, das ist so, dort wo es persönlich wird, dort wo es Verwandte sind, dort wo es Nachbarn sind, ist es schwieriger. Ich mache es dort auch. Aber ein Ort, wo ich trainiere, ist auf meiner Missionsreise. Jetzt sind wir gerade in Sierra Leone gewesen. Wir machen nämlich das Leitertraining in Sierra Leone, bilden dort die Pastoren aus. Aber gerade in so einem Land ist das Übernatürliche auf die einen Seite näher, aber das Übernatürliche auch noch einmal wichtiger. Sind wir in einem Leitertraining in Kono. Das ist gerade am 5. Ort, wo wir dran sind, eine Kirche zu gründen. Wir beten für Leute. Und unser Ziel ist eigentlich immer, wenn wir ein Training machen, dass nicht mehr die sind, die es machen. Dass nicht mehr die sind, die beten. Dass es nicht so aussieht, ja, der Weisse kommt und macht es. Wir schauen eigentlich, dass wir gar nie beten müssen. Ja. Aber nachher verteilen wir die Leute auf, sie gehen von Haus zu Haus in der Nachbarschaft, sie kommen wieder zurück und sagen, hey, da ist jemand geheilt worden, da ist etwas passiert, da hat jemand sein Leben Jesus gegeben. Hey, das ist so cool nachher zu sehen. Und mitten in dem Leitertraining rein kommt die Nachricht, dass jemand gestorben ist. Jemand, der dabei ist bei dem Team von der Gemeindegründung, der ist Major im Sierra Leoneischen Militär. Und ihm sein Untergebener, ein Leutnant, ist gerade in einem Training in Kanada. Und er hat, bevor er gegangen ist, seine Familie dem Major anvertraut. Das ist so üblich, dass man das dort macht und sagt, hey, schau du in dieser Zeit. Und die Frau, 22, ist gestorben an dem Tag. Das war für den Major ein riesen Schock gewesen. Aber für uns natürlich die Herausforderung, was machen wir? Für uns war relativ schnell klar gewesen, wir wollen dort hergehen und für diese Person beten. Ich meine, Jesus hat Menschen von den Toten auferweckt. Also das Wenigste, was wir tun können, ist dort hergehen und schauen, ob Jesus das vielleicht heute auch noch einmal tun würde. Ich habe schon Geschichten gehört, was passiert ist. Das war für mich das erste Mal, als ich vor dieser Herausforderung stehe. Es ist der Reiter ein bisschen lang gegangen. Wir sind 3 Stunden weg gewesen, sind dort hergefahren, haben keinen Platz mehr im Auto, haben dem Major noch ein Fahrgeld gegeben, dass er kommt. Auf jeden Fall, bis wir effektiv haben gehen können, ist 9 Uhr am Abend gewesen. Sind ins Spital gefahren, sind fast nicht reingekommen. Haben ein bisschen drücken müssen, ein bisschen sagen, nein, es ist uns wirklich wichtig und wir wollen doch und das und so. Nachher, als ich effektiv in dieser Leichenhalle stehe, muss ich also ehrlich sagen, ist mir schon noch ein bisschen mulmig geworden. Sierra Leone, gerade Ebola-Krise hinter sich, nicht gerade das Land, nachher die Frau zu sehen. Aber ich habe gleich gemerkt, das tut etwas mit mir. Nämlich die Frage, nehme ich meinen Glauben ernst? Glaube ich, dass Jesus auch heute noch Tote auferwecken kann? Ich muss euch leider sagen, es ist nichts passiert. Es ist nichts passiert. Es hat etwas mit uns da. Aber es wäre für mich so eine riesen Freude gewesen, zu sehen, wie die 22-jährige junge Frau, die einfach zu früh gestorben ist, ich kann es nicht anders sagen, von den Toten aufersteht. Ja. Wir sind nicht mutig gewesen, natürlich. Wir sind zurück ins Hotel. Und sind am nächsten Tag noch in Gottesdienst. Das ist ein Gottesdienst in 3 Miles in McKinney, an einem Ort, gerade in einer Community. Wir haben die Kirche gegründet vor etwa 3 oder 4 Jahren, haben aber die Kirche nachher verschoben an einen anderen Ort, wo es noch keine Kirche gibt. Und sind quasi so ein bisschen wie am frischen Anfang gewesen, haben schon eine gute Gruppe zusammen. Und unsere Hauptmitarbeiterin Glorious ist dort involviert. Glorious ist eine Frau ungefähr in meinem Alter. Es ist ein bisschen schwierig zu sagen in Afrika, wie alt das Menschen wirklich sind. Die Frau hat eine verrückte Geschichte. Sierra Leone hat einen Bürgerkrieg gehabt, der schrecklich ist. Also, das ist wirklich etwas vom Katastrophalsten, die wir uns nur vorstellen können. Kindersoldaten, Hände abgehackt, Arm, Bein. Also wirklich ganz schlimm. Und Glorious ist eine von denen, die wirklich darunter gekommen ist. Die ist, wo die Rebellen Freetown überfallen hat, ist sie gefangen genommen worden in einem Rebellencamp. Nachher war, hat dem Kommandant müssen dienen, ist nachher schwanger gewesen von dem. Und wo die Regierung das Lager angegriffen ist, hat sie können flüchten. Schwanger, weiss nicht, dritten, vierten, fünften Monat. Und hat auf dieser Flucht nachher ihr Leben Jesus gegeben. Sie ist muslimisch aufgewachsen, aber auf einer katholischen Schule gewesen. Und hat auf der Flucht nachher gesagt, Jesus, wenn du mich da heil rausbringst, dann werde ich dir dienen. Und Jesus hat sie bewahrt. Sie ist nachher auf Nigeria gekommen, in ein Flüchtlingslager, weil sie nigerianische Wurzeln hat. In diesem Flüchtlingslager haben wir sie nachher kennengelernt. Ein anderer Freund von mir, wo wir auch tätig sind in Nigeria, hat in diesem Flüchtlingslager eine Kirche gegründet für die Flüchtlinge. Und dort haben wir sie nachher kennengelernt. Eine junge Frau, 21, 22, 23 zu dieser Zeit. Mit dem Kind. Wir haben ihr geholfen, nachher zurückzugehen. Wir haben ihr geholfen, ihr Studium abzuschliessen. Und haben eigentlich sie als Hauptmitarbeiterin können gewinnen für eine ganz tolle Arbeit in Sierra Leone. Wo wir Kirchen gründen, wo wir Hilfsprojekte machen, lesen und schreiben, wo wir Schulen wieder eröffnen, wo wir Landwirtschaftsprojekte haben. Also nicht nur in dem Sinne das Evangelium und das Übernatürliche, sondern wirklich auch Hilfe mit Hand und Fuß. Aber was ich verrückt finde, ist, dass meistens bei Menschen, die sich wirklich so verschenken, die werden vor Herausforderungen nicht verschont. Und das stresst mich amigs extrem. Das regt mich so auf. Dass die junge Frau, Theresa, also die Tochter von der Glorious, ist mittlerweile 16, 17. Eine tolle junge Frau. Es ist für mich erstaunlich zu sehen, wie da Versöhnung reingekommen ist, wie wieder Herstellung gekommen ist. Eine tolle junge Frau. Und letztes Jahr hat sie die Diagnose Diabetes bekommen. Mit 16. Jetzt, vielleicht ist jemand von euch zuckerkrank. Das ist ein Wohlstandskrankheit. Nein, das ist ein bisschen, tut mir leid, das war ein falscher Ausdruck. Es ist eine extrem herausfordernde Krankheit. Aber, wenn man in der Schweiz lebt, eigentlich nicht so ein Problem. Man misst 5-6 Mal pro Tag, man hat das Insulin, man ist eingestellt, man macht das und so. Und irgendwie kann man es. Stell dir mal vor, wie das in Afrika ist. Allein so ein Messstäbchen kostet 1 Dollar. Wenn man 6-7 Mal pro Tag messen muss, ist das ganze Geld, das man verdient, einfach schon nur für die Messstäbchen weg. Aber dann hat man noch kein Insulin gekauft. Und nachher, wenn man Insulin kaufen, weiss man nicht, ob das Insulin, das man kauft, wirklich auch ein Präparat drin hat. Weil die Medizin, die man dort in der Apotheke bekommt, ist teilweise nur Wasser. Aber es wird das Insulin verkauft und zahlen tut man auch voll. Und man merkt es nachher erst im Nachhinein. Theresa wäre letztes Jahr zweimal fast gestorben. Einmal ist sie 5 Tage im Koma gelegen. Wir haben gekämpft für sie, wir haben gebetet. Auf unserer Seite aus. Wir haben nachher auch Geld gesammelt. Für so eine Mutter, das ist einfach herausfordernd. Ja, die hat ihren Kühlschrank verkauft, die hat Schulden gemacht, einfach schon nur, dass sie die medizinischen Rechnungen kann zahlen kann. Und dort denke ich manchmal schon ein bisschen gemein. Die sich verschenken, die herausgefordert sind, kommen noch eins oben drauf über. Und gleich habe ich gedacht, Jesus, du hast das letzte Wort noch nicht gesprochen. Und Theresa, die junge Frau war in diesem Gottesdienst gewesen, am Sonntagmorgen. Samstagabend, wir versuchen, die Frau, die gestorben ist, von den Toten aufzuwecken. Es passiert nichts, wir sind so gefrustet. Am nächsten Morgen sind wir im Gottesdienst. Super Gottesdienst unter einem Mangobaum. Verrossen, schön heiß. Und am Ende machen wir einen Aufruf und beten für Menschen, die krank sind. Theresa kommt und die Kraft Gottes kommt. Wir spüren wirklich, wie etwas passiert. Manchmal ist es so, dass wenn Gottes Gegenwart kommt, unser Körper darauf reagiert. Und wo wir gebetet haben, haben wir einfach gemerkt, dass wie ein Geist vom Tod sie verlässt. Wir haben nachher nicht mehr weiter darüber nachgedacht. Es war ein guter Gottesdienst gewesen. Wir sind fertig gewesen. Am Abend haben wir abgemacht, weil im Dorf vorher, wo wir gewesen sind, haben wir einen Geist geschenkt bekommen. Das ist noch nett. Wir haben dann gefunden, wir müssen die Geist jetzt in einer Bestimmung zuführen. Wir haben ein kleines Barbecue gemacht. Wir waren oben im Haus von der Glorious. Plötzlich kommt Theresa rausgestürmt. Völlig von der Rolle. Ich habe sie noch nie so gesehen. Und schreit, Mami!
Mami! Denken, was ist jetzt los? Sie kommt mit ihrem Messgerätli und drauf ist eine Zahl 4,5. 4,5 ist normal. Vorher hat sie 15 gehabt, 20 gehabt, 25 gehabt. Seit einem ganzen Jahr ist das der tiefste Blutzuckerlevel gewesen, den sie gehabt hat. Normal. Ich meine, ich bin Schweizer. Und zu einem guten Schweizer gehört, dass man zuerst ein bisschen skeptisch ist. Ja, und ich habe es auch schon erlebt. Wir beten für Leute, wir erleben eine Heilung. Es passiert etwas und am nächsten Tag ist es wieder wie vorher. Das haben wir auch schon erlebt. Wir erleben zwar Heilung, aber die Heilung bleibt nicht. Am nächsten Tag, das Erste, was ich mache, ist, wie sieht es aus? Immer noch bei 5. Am nächsten Tag, wie sieht es aus? Immer noch normal. Am übernächsten Tag, wie sieht es aus? Immer noch normal. Jetzt ist das 3 Wochen her. Es ist immer noch geheilt. Es ist immer noch geheilt. Wieso habe ich beide Geschichten erzählt? Schau, ich bin davon überzeugt, dass es einen Zusammenhang hat. Dort, wo wir uns zur Verfügung stellen, in all unserer Unfähigkeit, geben wir Gott Raum zum Wirken. Dort, wo wir uns in Situationen hineinbegeben, wo wir uns doof fühlen, wo wir uns unfähig fühlen, wo es uns nachher so schlecht geht, nicht mutigend ist, weil es nichts passiert ist, gerade dort können meistens die grössten Durchbrüche passieren. Oh, bist schon ein bisschen über der Zeit. Sorry. Ich komme zum Schluss. Wer bist du in dieser Geschichte? Wo siehst du dich? Siehst du dich als einer von diesen Menschenmassen, der kommt, weil er gerne etwas erleben will? Aber sehr hinten und sehr am Rand bleibt. Und zwar mitbekommt, dass irgendetwas passiert. Aber nicht wirklich dabei ist, wenn Jesus Wunder tut. Oder gehörst du zu denen, die eigentlich nicht dran sind und sagen, ja, ich will mit diesen Herausforderungen stellen. Ich will mit anpacken. Ich will miterleben, wie Jesus mich in Situationen hineinführt, wo ich so überfordert bin, dass Jesus muss eingreifen. Oder bist du sogar der kleine Bub, der kommt mit dem Wenigen, was er hat und sagt, Jesus, brauch mich.